Ich möchte anfangen in meiner Predigt mit einem kurzen Rückblick auf den letzten Sonntag. Unser Vater im Himmel, damit hat der Jürgen am letzten Sonntag angefangen und uns reingeführt in das Grundlegendste, in diese Beziehung zu dem Vater. Jesus lehrt seine Jünger das Beten und macht hier seine Beziehung zu Gott als seinem Vater, mit dem er ja schon ganz und gar eins ist. Diese Beziehung macht er offen. Er öffnet diese Beziehung, die er als Gottes Sohn hat, die öffnet er auch für seine Nachfolger, für seine Jünger. Wir wenden uns also als Menschen in unserer Verlorenheit, in unserem Unvermögen, in unserer Begrenztheit nicht an ein Wertesystem oder an einen anderen Menschen, die letztlich in der gleichen Misere wie wir stecken, sondern wir wenden uns mit Jesus direkt an den Erfinder, an den Erbauer, an den Erhalter dieser ganzen Welt und von unserem eigenen Leben. Und wir erleben, dass er persönlich mit uns in Beziehung tritt. Dass er, wie eben nur ein Vater es tut, nur ein Vater tut es, dass er alles gibt, seinen Sohn, dass er aufs Ganze geht, um mit uns diese Gemeinschaft wieder zu haben, dass diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt wird, zwischen dir und ihm. Und Ziel dieser Beziehung ist, dass wir ihm ganz vertrauen, ganz komplett uns ihm anvertrauen, nur ihm uns anvertrauen. Gott will Vater sein, kein Diktator, kein alles easy, chilly willy Typ, auch kein verkalkter Opa, das alles ist er nicht. Nein, er ist ein vollkommener Vater, viel mehr und viel vollkommener als die Vaterbilder, die wir vielleicht im Kopf haben. Wenn ich da so drüber nachdenke, wie Gott mein Vater ist, mir das vor Augen führe, was mir das in den letzten Wochen gegeben und bedeutet hat, dann stellt sich bei mir eine tiefe Friede und eine tiefe Freude ein, dass wir seine Kinder sind, dass ich sein Kind bin. Was mir das in den letzten Wochen bedeutet hat. Und das wollen wir, weiß nicht, was das bei euch auslöst, aber diese Gedanken, dieses Gefühl auch, wollen wir mit rübernehmen in diese vier Worte, die für heute als Predigtext dran sind. Dein Name werde geheiligt, oder? Geheiligt werde dein Name. Der Satzbau ist da relativ beliebig. Und zunächst möchte ich die vier Worte sind es ja nur, die möchte ich näher mit euch beleuchten und in einem zweiten Schritt euch mit reinnehmen, was Gott mir in Bezug auf unser Reden mit ihm, dieses Beten mit ihm, aber auch in Bezug auf unsere Nachfolge dann wichtig gemacht hat. Dein Name werde geheiligt, den Vater zu heiligen. Dein Name, damit möchte ich anfangen. Der Name Gottes steht im Alten Bund für die Gesamtheit seines Wesens. Es ist also nicht nur Gott als übermenschliche, ewige Person, die da gemeint ist, sondern es beinhaltet einfach alles, was ihn charakterisiert, was ihn auszeichnet, was ihn definiert, was er gemacht hat. Wie ist Gott? Die Begegnung Gottes mit Menschen wie im Abraham oder Mose, wie sie uns im Alten Bund erzählt ist, aber auch die Geschichte mit seinem auserwählten Volk Israel, die bringen viele Facetten zum Vorschein von dem, wie Gott ist. Diese Facetten erscheinen uns oft erstmal gegensätzlich, aber die vereint er in sich, in seinem Namen. Seine unglaubliche Größe, die Raum und Zeit überragt, seine Heiligkeit, dass bei Mose der Dornbusch brennt und selbst der Boden, auf dem er steht, heilig ist, allein durch das, dass Gott da gegenwärtig ist. Und dass der Gottes Gegenwart und Heiligkeit verletzt, der seine Anweisungen ignoriert, der sich ihm womöglich sogar entgegenstellt, dass der auf der Stelle sterben muss, das sehen wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kommt dieser gleiche Vater, kommt der einzelnen Menschen näher als nah. Er macht zum Beispiel Sarah und Abraham im hohen Alter fruchtbar. Und er trägt in dieser Situation, manche von euch kennen die Geschichte, er trägt sogar Sarahs ungläubiges Lachen und ihr Lügen dann danach. Er lässt sich von dem Mose erweichen und verschont sein Volk Israel. Ein Gideon, der dreimal in den gleichen Zweifeln von ihm ein Zeichen fordert, auf diese Zeichenforderung lässt er sich ein. Er kommt den Menschen hier in ihrer Bedürftigkeit als Vater so unglaublich nah. Dieser Name, dein Name, beinhaltet also so viele Superlative und Extreme, ist ungeheuer vielschichtig, unbegrenzt, unabhängig und eben ganz im Gegenteil zum Namen von uns Menschen und von uns, von allen anderen Geschöpfen, die Gott auch gemacht hat. Und wir sollen hier Gott in seiner Ganzheitlichkeit mit seinem Namen wahrnehmen und eben alles heiligen. So heißt es dann weiter, alles heiligen, auch das Unbequeme, was er ist und was er sein möchte in der Beziehung, in der wir mit ihm stehen. Wenn wir anfangen, die direkte Beziehung zu diesem Vater auszuklammern, dann wird es sofort schräg, dann wird es religiös, dann heiligen wir Dinge, dann heiligen wir Personen, Theologien, Riten, Strukturen, die alle hilfreich sein können. Aber wir laufen letzten Endes damit an Gott, dem Vater, vorbei und an seiner Versorgung, die er für uns vorbereitet hat. Es kann und darf deswegen, und damit kommen wir zum zweiten Wort, eben auch nur dein, sein Name sein. Gott selbst muss im Mittelpunkt stehen. Und zwar ganz unmittelbar. Nicht über deinen Pastor Jürgen oder über Bruder XY, der mit dir betet, sondern dass du unmittelbar mit diesem Vater in Beziehung stehst. Wir sind wie Jesus auf du und du, ganz nah auf seinem väterlichen Schoß. Und gleichzeitig bleibt er übermächtig, unbegreifbar, ja, gefühlt oft unnahbar. Das zusammenzubekommen, ist so schwierig. Ich habe die Tage dafür auch so ein ähnliches Bild bekommen und das möchte ich kurz teilen. Es war so ein doppelter Eindruck. Zum einen habe ich mich zuerst auf diesem heimlichen, warmen und herzlichen und liebevollen Schoß Gottes wie eingehüllt erlebt und gesehen, geschützt und umschlossen von seiner Liebe. Und gleichzeitig habe ich mich wie bei einem riesigen Staatsempfang in einer riesigen Halle, in einem riesigen Thronsaal vor Gott gesehen und völlig überwältigt und überfordert von der Größe und von der Prunk und von der Pracht, die mir da entgegenschwappt. Und es hat in mir einfach nur Ehrfurcht erzeugt und ich bin niedergefallen und wollte eigentlich eins werden mit dem roten Teppich. So platt und so flach wollte ich sein, so klein habe ich mich gefühlt, wie ich da vor seinem Thron lag. Und diese beiden Extreme, das zusammenzubekommen, dass es das beides ist, das bedeutet für mich, mich diesem Gott hinzugeben, mich ihm komplett zur Verfügung zu stellen. Bei Menschen drückt sich dieses Höherstehen, dass Gott über uns steht, größer, weiter, unvorstellbar, allumfassend ist. Bei Menschen stellt sich dieses über jemanden Stehen in einer Distanz und in einer Unnahbarkeit aus. Bei Menschen bedeutet ja diese Nähe auch Verletzlichkeit oder Manipulierbarkeit. Wenn ich jemandem zu nahe komme, mache ich mich womöglich abhängig, angreifbar. Bei Gott ist es anders. Er ist da unveränderlich, ja. Die Beziehung, wenn er sich Menschen naht und Menschen sich ihm naht, in diesem Face-to-Face bleibt er trotzdem derselbe. Er ist unverrückbar. Was fangen wir jetzt mit diesen Gedanken über seinen Namen? Dein Name werde geheiligt. Was fangen wir mit diesen Gedanken über seinen Namen an? Geheiligt, das fand ich so das schwierigste Wort von den Vieren. Und deswegen fangen wir noch mit dem Werde an. Dein Name werde geheiligt. Nach meinem Verständnis drückt es zuallererst einen Prozess aus. Ein Prozess der Heiligung Gottes, den die ganze Menschheit vollziehen soll. Ja, und so verstehen wir das auch oft gerne. Alle Menschen sollen dich heiligen. Vielleicht steht dann in den Klammern aber in unserem Kopf, so wie wir Christen in der Gemeinde hier das ja schon tun, oder wenn wir uns in der Gemeinde eher uneins sind, dann wird dieser Kreis noch kleiner, dann bin das ich und ein paar andere. Wir heiligen den Namen Gottes ja, wir glauben ja, und der Rest der Welt soll auch noch dazukommen. An dem, wie ich hier überzeichne, denke ich, wird deutlich, dass das nicht sein kann oder dass das nicht nur das ist. Ja. Vielmehr, wenn wir in den Prozess reingucken, den Jesus mit seinen Jüngern 3 Jahre lang durchlaufen hat, dann stellen wir fest, dass dieses ihn heiligen, ihn mehr und mehr zu heiligen, ein Prozess ist, in dem wir drinstehen. Und die Jünger sind 3 Jahre sehr eng in dieser Heiligung gelaufen. 3 Jahre lang. Und am Ende dieser 3 Jahre, wir wissen, wie es da dann ausging, war diese Grundlagen der Heiligung waren äußerst brüchig und äußerst labil. Also dieser Prozess, dieses Wort Werde beschreibt einen lebenslangen Weg. Lebenslanger Weg, dass der Vater bei uns mehr Raum gewinnt, Heiligung. Dass der Vater in meinem Leben zu dem wird, was er eigentlich aus sich, in sich bereits schon ist, aber dass es auch in meinem Leben wird. Dieses Werde ist also, wenn wir das beten, zweierlei gleichzeitig. Zum einen ist es eine Bitte an ihn, dass er sich doch selber um seine Heiligkeit kümmert. Ja, weil wir das sehen wollen, dass er geheiligt wird in dieser Welt. Das ist unsere Sehnsucht. Aber eben auch ein zweites, ein sehnsüchtiges Bekenntnis über uns selber. Über uns selber, dass wir Heilige werden. Und dass dann in der Umkehr stattfindet, diese Sehnsucht, ihn zu heiligen, sich dann auf uns umkehrt. Wenn wir ihn mehr und mehr heiligen, dass er uns mehr und mehr heiligt. 3. Mose 22 spricht es Gott seinem Volk zu, dass wenn sie ihn heiligen, dass er sie heiligt, umgekehrt. Und so gilt es für jeden von uns in seiner Beziehung zum Vater eben auch. Wir heiligen ihn und er heiligt uns. Er zieht uns näher zu sich, macht uns immer abhängiger von sich, sich immer ähnlicher, verbindet uns immer tiefer mit sich und mit anderen Jüngern. Und wenn das unser innigster Wunsch und unser Versprechen an unseren Vater ist, dass wir ihn heiligen werden, dann kehrt sich das eben um auf unsere eigene Heiligung. Und wir finden raus, dass wir finden raus aus einer Knechtschaft und der Sklaverei dieser Welt, ihn mehr zu heiligen, von ihm mehr abhängig zu sein, heißt, von den Herrschern dieser Welt freier zu werden, in eine echte und tiefe Freiheit zu finden, in einer Abhängigkeit von Gott. Ich selber erlebe mich jetzt oft noch als ein Weise, der eben nicht so an diesem Vater dran ist und der sich immer noch wie der verlorene Sohn an den Trögen dieser Welt sein Lebensfutter sucht. Ich werde, dieses Werde, aber, und das erlebe ich ganz konkret, immer mehr verwandelt in das Vorbild von seinem Sohn, von Jesus. Dass ich immer mehr zu einem Erben werde, Erbe des Vaters. Und wo diese Worte von Jesus dann eben mehr und mehr zu meinen eigenen werden. Wenn wir Jesus, der uns hier vorbetet, so sollt ihr beten, wenn wir ihn ernst nehmen, dann ist diese Richtung klar, was am Ende stehen soll. Denn Jesus sagt über sich und die Beziehung zum Vater, er sagt, ich und der Vater sind eins. Das heißt, totale Abhängigkeit vom Sohn zum Vater. Dein Name werde geheiligt. Geheiligt, geehrt, sich untertan machen, könnte man an der Stelle hier auch übersetzen. Wenn Menschen in der Welt geehrt oder geheiligt werden, weiß nicht, was ihr da so denkt, aber ich dachte da zuerst mal an so eine Preisverleihung, damals vielleicht nach dem Abitur oder nach dem Studium. Staatsempfänge, die wir im Fernsehen sehen, oder an die Würdigung von einer besonderen Leistung, vielleicht auch an eine Beerdigung, wo Menschen geehrt werden. Dieses Ehren kennen wir meist als eine Rede oder eine Ansprache, die dann in Verbindung mit einem äußeren Zeichen ist. Es wird ein Geschenk überreicht oder es wird vielleicht salutiert. Ganz krass, es wird vielleicht sogar noch unterwürfig niedergekniet. Und oft haben solche menschlichen Ereignisse ja gelinde gesagt, ein Geschmäckle. Da wird geheuchelt und gelogen. Unterwerfung geschieht nur durch Druck und Gewalt. Und der Lobhudelei heute folgt vielleicht schon morgen ein fetter Shitstorm. Die Heiligung Gottes, ihn zu ehren, hat ganz andere Hintergründe, Motive und Ziele. Wir erkennen nämlich eigentlich nur den als Herrn an, der auch schon tatsächlich Herr ist. Ja, also da wird nichts fantasiert oder manipuliert, sondern wir erkennen den als Herrn an, der Herr ist, der schon immer Herr war und der auch am Ende deiner und meiner Zeit hier, am Ende dieser Welt, der Herr sein wird. Also es ist diese Heiligung eine Anerkennung von Realitäten und nicht irgendein Luftschloss, das wir daherreden oder uns einbilden. Aber diese Ehrung und diese Heiligung Gottes, die kann im Unterschied zu dem, was Menschen einander vormachen können, eben nur ganz auf Freiwilligkeit basieren. Gott sieht uns ja ins Herz, wenn wir ihn heiligen ehren, nach außen als ein rein äußerliches Zeichen, als ein Zwang oder durch eine Tradition dieses Bekenntnis erwirkt wird oder dass es eine Bitte ist, die nur unseren eigenen Absichten dient, dass wir Gott für unsere eigenen Zwecke benutzen wollen, das kommt bei Gott ja gar nicht an. Er sieht uns ins Herz, er kennt unsere Motive. Und deswegen heißt es nicht umsonst in Amos 5, tut mir weg das Geplärr eurer Lieder. Ja, also diese oberflächliche, äußere, scheinbare Heiligung, aber im Herzen sind ganz andere Motive und Hintergründe unterwegs. Gott braucht und will keine äußerliche, oberflächliche Unterwerfung. Das hat er nicht nötig, das braucht er nicht. Er weiß, er ist der Chef. Er will auch nicht eine bloße Anerkennung seiner Herrschaft. Ja, Gott ist halt Gott. Keine Ahnung, was er macht. Nein, Gottes Namen zu heiligen, wie es hier im Vater Unser von Jesus vorgebetet wird, hat eine tiefere Dimension, eine viel, viel weitere Dimension. Es greift deswegen auch zu kurz, dass diese Heiligung mit Lobpreis im Gottesdienst oder Anbetung gleichzusetzen. Ihn zu heiligen heißt, ihn zu lieben nach den Maßstäben, die er vorgibt. Wir lesen das weiter hinten im Vater Unser, dein Wille geschehe. Jesus betet im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Weg ans Kreuz betet er, nicht was ich will, sondern was du willst. Das ist diese vollkommene Heiligung, die Jesus uns hier vorgibt, vorbetet und dann auch vorlebt. Es ist komplette Hingabe, diese Heiligung. Ein paar Facetten dieser Heiligung Gottes und wie wir sie praktisch erleben und umsetzen können, die möchte ich jetzt noch kurz anreißen. Dieser Gedanke der Heiligung Gottes, der wirkt zurück auf uns nach innen, auf unsere Beziehung, die wir zu ihm haben, uns verändert unser ganzes Wesen. Ich erlebe das in den vergangenen Monaten, fast schon Jahren, ganz stark in Jüngerschaftsbeziehungen, in denen ich unterwegs sein darf. Da prüfen wir das immer wieder, ob die Motive unseres Denkens seine Heiligung und seine Ehre im Hintergrund haben Oder ob wir zum Beispiel nur in Menschenfurcht unterwegs sind. Oder ob wir in bequemem Ungehorsam unterwegs sind. Was sind die Motive von meinem Denken, wenn ich das ehrlich ins Licht, ins heilige Licht Gottes rück? In diesen Jüngerschaftsbeziehungen setzen wir uns aber auch diesem übernatürlichen Wirkungen der Heiligung Gottes an uns aus. Dass Dinge Gott uns einfach schenkt, von außen an uns ranbringt, dass er auf eine wundersame Weise ein fleischernes und beziehungsfähiges Herz gibt, dass er unseren Charakter, unser Wesen ändert, da wo wir immer wieder an der gleichen Stelle an Grenzen stoßen. Wir heiligen ihn, er heiligt uns. Letzten Sonntag war das große Thema, dass wir Gott unseren Vater nennen. Und viele bleiben meinem Empfinden nach da dabei dann stehen, Gott der Vater. Aber das ist ja gerade erst der Anfang seines Wirkens an uns. Und wir ehren und heiligen ihn ganz bewusst, indem wir das alles, was er uns in seinem Wort zusagt, indem wir das auch konkret in unserem Alltag und in unserer Beziehung zu ihm, indem wir das da erwarten, dass er seine Zusagen erfüllt. Auch so sieht Heiligung aus. Und diese Heiligung, wie ich sie jetzt nach innen beschrieben habe, auf unser eigenes Wesen, die wirkt dann weiter, auch nach außen. Sie wirkt auf unser Reden, auf unser Tun, auf unsere Haltung, wie wir gegen anderen Menschen entgegentreten können. Sie verändert unsere Beziehungen. Und das führt uns daran, dass es ein Stück weit dann auch Kampf bedeutet. Vor allem außen empfinde ich das als Kampf. Dass es Schmerz und Leiden bedeutet für uns. Dass es eben richtig, richtig unbequem wird, sich einzugestehen, da und da lebe ich in Menschenfurcht. Da und da bin ich unfair zu anderen Menschen, werde ich schuldig. Und dann da dran zu arbeiten und in Bewegung zu kommen und das sehen zu wollen, dass Gott das verändert an mir. Und unter seiner Heiligkeit und getrieben von seiner Heiligkeit stellen wir uns auch mutig hin und bekennen die Wahrheit, wo wir sehen, dass die Gesellschaft, dass unsere Welt, dass Menschen um uns herum eben Lügen folgen. Und wir zeigen mutig auf, wo der Herrscher dieser Welt mit Lügen eine vermeintliche Freiheit und einen vermeintlichen Frieden generiert. Und wenn wir das tun, passiert auch Schmerz und Leiden. Wir kommen in dieser toleranten Welt, wie sie sich uns präsentiert, ganz schnell auf die Abschussliste. Wenn wir uns da Jesus angucken, Jesus, der vollkommen geheiligt und abhängig vom Vater war, hat in seinem Wirken, in seinem Reden die Dinge stets und frei auf den Punkt gebracht und beim Namen genannt. Jürgen hat es am letzten Sonntag erwähnt, wie er im Tempel gegen die Handels- und Tauschgeschäfte vorgegangen ist, ohne Rücksicht auf, was kann das für mich im Nachhinein bedeuten? Wie er am Sabbat geheilt hat, ohne Rücksicht auf, was kann das nachher bedeuten? Ja, wie er viele, viele Diskussionen mit Pharisäern und Schriftgelehrten nicht gescheut hat und da die Dinge auf den Punkt gebracht hat, in einem Bewusstsein, was das für ihn bedeuten kann und wozu das führt. Heiligung bedeutet also Schmerz, Konfrontation mit dieser gefallenen Welt und dem sich hinzuhalten. Innen und außen, was bewirkt diese Heiligung Gottes? Haben wir uns jetzt kurz angeguckt. Jetzt möchte ich noch kurz unsere Ehen betrachten, einfach weil das für mich in den vergangenen Monaten da wesentlich war. Ehe, als was begreifen wir das als Menschen? Als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Ehe ist viel mehr als ein Vertrag, den wir beim Standesamt schließen. Ehe, so heißt es im Wort Gottes, Ehe ist ein Bund, wo Gott Menschen miteinander verbindet. Und wo er diesen Bund heiligt. Und was kann das bedeuten, es bewusst als einen heiligen Bund Gottes wahrzunehmen. Welche Kraft möchte Gott da reinstecken in unsere Ehe, dass wir nicht nebeneinander herlaufen, sondern dass wir miteinander in der Ehe eins werden? Welche Dynamik kann dann Ehe in sich haben für Kinder, aber welche Dynamik kann dann auch Ehe nach außen haben? Und das erleben wir in unserer Ehe, wie schwierig und herausfordernd das ist. Für mich als Mann gilt, lieb deine Frau so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist steil. Aber wo uns das in unserer Heiligung Stück für Stück gelingt, wie auch Dinge freigesetzt werden und Gott Wunder um Wunder schenkt und diese Kraft, die in die Familien, in die Ehe reinkommt, nach außen wirkt und auf andere abstrahlt und andere motiviert und ermutigt, ihren Weg klar und zuversichtlich auf Jesus zu oder schon mit Jesus zu gehen. Dein Name werde geheiligt. Ganz zum Schluss möchte ich auf den Kontext vom Vaterunser gucken, in dem das Vaterunser hier im Matthäusevangelium steht. Es geht um den geheiligten und authentischen Lebensstil, der Gott den Vater im Fokus hat. Jesus macht es hier am Almosengeben, am Fasten, am Beten beispielhaft deutlich, dass es Teil unserer Heiligung ist. Und diese Heiligung nimmt diesen Gott bedingungslos ernst. Es ist nicht eine Fassade nach außen Heiligung. Es ist ein bedingungsloses Ernstmachen mit der Beziehung zum Vater. Und der Vater, der sieht ja ins Verborgene, das hatten wir vorhin. Und der will keine fromme Show vor anderen. Keine menschengemachte emotionale Plapperei steht hier. Und er weiß schon, bevor wir ihn bitten, was wir brauchen. Er weiß um unser Herz, wie es uns geht. Er weiß auch schon um unser Versagen, um unsere Schuld als Täter, um unseren Schmerz als Opfer. Und er möchte uns da alles sein, das alles abnehmen. Dass wir frei werden in Abhängigkeit zu ihm. So sollt ihr beten, damit eröffnet Jesus das Vaterunser. So hat Jesus ja mit dem Vater geredet, ja? Der vollkommen eins war mit dem Vater, so hat er geredet. Es ist das Vaterunser darum eine Vorlage, die wir so ganz konkret nachsprechen und die Haltung, die Beziehung, aus der Jesus betet, für uns annehmen müssen oder in die Reihen wachsen müssen. Und blicken wir da tiefer als das, was uns vor Augen ist. Erwarten wir immer neu in diesem Beten vom Vater unser, dass das Realität wird, was er uns zugesagt hat, nach seinem Fahrplan. Und ich erlebe das, dass es stimmt, dass Gott, der Vater, seine Zusagen hält. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gebetsblaupause hier im Vater Unser. Ich danke dir, dass du mich gemeint hast. So sollst du, Gabriel, beten. Danke, himmlischer Vater, dass du allein heilig bist, vollkommen, allmächtig, gerecht und gut. Danke für deine Liebe zu mir und dass du mich gerufen hast, heilig zu sein vor dir. Danke, dass du meine Schuld, meine Gottlosigkeit abgenommen hast und durch deinen Tod von deinem Sohn Jesus Christus gesühnt hast. Und wow, du lebst in mir und ich will dich heiligen, ich will dich ehren. Und immer freier von mir, von meinen Lasten und freier von dieser Welt werden und näher an dein Vaterherz wachsen. Und du kannst es schenken, dass die Welt um mich herum darin immer mehr und immer öfter dich und deine Macht erkennt. Und gemeinsam wollen wir dieses Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.